Eddie Van Halen.
Der absolute Wahnsinn.
Er hat Tappings gespielt.
Zweihand-Tapping.
Flageolet-Töne.
Dive-Bombs.
Hot for Teacher.
Mit dem offiziellen Van Halen-Branding.
Jump.
Ich habe den Beat ehrlich gesagt auch nie so ganz kapiert.
Moin und hallo zu Balls of Summer, dem 80er-Podcast. Bislang war es ja so, dass wir in diesem Podcast hauptsächlich über die fettesten Synthesizer, die heißesten Disco-Beats und die eingängigsten Pop-Hymnen gesprochen haben. Aber die 80er, die haben ja eigentlich noch so viel mehr zu bieten. Heute geht es um fette Synthesizer, eingängige Rock-Hymnen, ziemlich viel Griffbrett-Artistik und um hohe Sprünge. Heute geht es um ein Album, das vor 40 Jahren erschien und passenderweise den Titel 1984 bzw. 1984 trägt. Das sechste Studioalbum der amerikanischen Rockgruppe Van Halen. Darauf natürlich deren größter Hit Jump. Ich bin Eckhard Maronde und heute habe ich einen Gast im Podcast, der mir kompetent zur Seite steht. Hallo, Dominik Rothe.
Moin, Eckhard.
Dominik, du bist Journalist, unter anderem beim führenden Online-Metal-Magazin Metal.de, daher kennen wir uns auch.
Ja.
Du bist aber auch Musiker und da als Gitarrist aktiv bei Bands wie Task Force Toxicator und den Oldschool Treasure in Darkness. Also Oldschool vor allen Dingen natürlich auch, weil die Band bereits 1984 gegründet wurde und da schließt sich dann ein Kreis. Aber du hast auch eine Verbindung, jedenfalls eine, ja, wie soll man sagen, eine ideelle Verbindung zu Van Halen. Deine Gitarre nämlich, im Stile Eddie Van Halens. Ist das eine Gitarre, die du so gekauft hast? Was macht die so besonders?
Ja, das ist eine EVH Stripes. Die ist der berühmten Frankenstrat von Van Halen nachempfunden.
Frankenstrat.
Und ja, genau. So nennt man seine Gitarre im Volksmund.
Okay.
Er hat ja damals seine Stratocaster genommen und die dann massiv umgebaut, wie der Frankenstein sein Monster zusammengebaut hat, okay. Quasi. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und der ist eine meiner Gitarren hier, die ich hauptsächlich auf der Bühne spiele, eben nachempfunden. Ist auch von der EVH-Marke, also mit dem offiziellen Van Halen-Branding drauf. Nicht ganz 100% ein Nachbau dessen, was er in seiner Gitarre hatte, aber schon sehr nah dran und von der Lackierung her halt auch total daran angelehnt. Die habe ich irgendwann, also ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von so Signature-Modellen, weil, also ich meine klar, jede Gitarre, die ich kaufe, hat irgendein anderer Gitarrist irgendwo da draußen auch. Aber Signature-Modelle sind ja immer wirklich 1:1 mit genau diesem einen Gitarristen dann verbunden. Mhm. Und das mag ich eigentlich nicht so sehr, aber ich habe irgendwann mal auf der Musikmesse in Frankfurt so eine EVH Stripes ausprobiert und das war so geil, dass ich dann sofort wusste, okay, da brauche ich jetzt eine von.
Okay, und war das dann egal, ob du jetzt großer Van Halen-Fan warst oder nicht? Also warst du schon irgendwie Van Halen-Fan? Und
ja, auf jeden Fall.
Okay.
Das war ja der Grund, warum ich die dann doch mal ausprobieren wollte.
Ah, okay.
einmal checken, wie es sich anfühlt, auf einer Van Halen-Gitarre zu spielen.
Was hat die dann für Features? Also natürlich die Lackierung, die ist dann halt mit so Stripes, also mit so Streifen,
ja, genau.
Mit so sehr markanten Streifen versehen. Und
die hat noch ein Floyd Rose Tremolo-System, mit dem man richtig krasse Dive-Bombs machen kann.
Dive-Bombs, okay. Ja, wir werden dann vielleicht noch drüber sprechen. Ja.
Mit Sicherheit. Dann hat die noch so einen D-Tuner, da kann man halt die tiefe E-Seite mit einem Griff auf D runterstimmen und hat dann Drop-D-Tuning, was ganz praktisch ist, wenn man in seiner Band dann doch vielleicht mal noch dieses Tuning auch verwenden will, muss man da gar keine andere Gitarre für ranholen.
Das heißt, ja, sonst müsste man die Seite tatsächlich einen ganzen Ton runterstellen.
Ja, genau.
Und das macht
genau.
Man natürlich nicht, während man spielt. Nee,
das ist sehr unpraktisch, aber da könnte man theoretisch sogar mitten im Song von Standard E auf Drop D runtergehen, wenn man das will. Und ansonsten ist die halt sehr basisch. Die hat einen Volume-Regler, einen Tonabnehmer, nichts, wo man irgendwie groß dran rumdrehen oder irgendwas machen könnte. Die klingt, wie sie klingt. Und da weiß man halt einfach, was man hat, wenn man die einstöpselt in den Amp.
Okay. Und wann bist du mit Van Halen in Kontakt gekommen? Wann hast du das erstmal von der Band gehört? Also du bist ja nicht Jahrgang 1984. Also
nein, nee,
das
nicht
Album
ganz.
Ist ja von 1984 heißt ja auch so und du bist ein bisschen jünger tatsächlich.
Ja, also ich bin ja Jahrgang 92, also ein bisschen später würde ich sagen, als das Album erschienen ist, über das wir gleich noch reden. Und mein Erstkontakt mit Van Halen, boah, da war ich so 12, 13, sowas in der Kante. Da fing ich so gerade an, mich für harte Gitarrenmusik zu interessieren und da war das dann eine der Bands, die mein Vater mir dann nahegelegt hat. Ich muss jetzt zugeben, dass die Songs mich damals noch nicht so abgeholt haben, weil ich da viel mehr mal nach dem nächst brutaleren gesucht habe. Aber das Gitarrenspiel von Eddie Van Halen, das hat mich wirklich von der ersten Sekunde an beeindruckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob Eruption das erste war, was ich gehört habe, oder Mean Street. Auf jeden Fall waren das so die ersten zwei Songs. Und auch Mean Street fängt ja direkt an mit so einem völlig verrückten Tapping-Intro, das ziemlich tricky zu spielen ist. Das war so mein Erstkontakt mit Van Halen.
Okay. Ich muss ja sagen, dass mein Erstkontakt war tatsächlich 1984, ich bin ja 20 Jahre älter und das war dann Jump und da lief irgendwie die Single oder das Video in einer dieser üblichen Charts-Single-Folgen, was weiß ich, Formel 1 oder so und Eddie Van Halen steht eigentlich mehr am Synthesizer, als dass er Gitarre spielt. Und ja. Es wurde garantiert dazu gesagt, dass er eigentlich Gitarrist ist. Aber für mich war es eigentlich klar, dass er da irgendwie viel mehr Synthesizer spielt. Und ich hätte ihn jetzt eher als Synthesizer-Spieler abgespeichert, tatsächlich. Ja. Erst später ist mir dann klar geworden, dass er eigentlich so eine Gitarrenlegende ist. Wenn man von Van Halen spricht, dann ist das selbstverständlich erstmal die ganze Gruppe. Ne? Das sind vier Musiker gewesen und Namensgeber ist das Brüderpaar Alex Van Halen oder Van Halen, Eddie Van Halen, beide in Amsterdam geboren. Eltern sind dann mit den Buben nach Los Angeles ausgewandert, Anfang der 60er. Und dann haben wir noch Michael Anthony am Bass und Sänger David Lee Roth. Und im Rampenlicht standen ja eigentlich immer David Lee Roth, also wirklich ein begnadeter Sänger, ein Entertainer, ein Clown auf der Bühne, ja, der sich in jede Spandexhose irgendwie reingezwängt hat und der auch natürlich begnadet springen konnte, deswegen natürlich passend zum Song Jump. Und dann haben wir natürlich Eddie Van Halen. Also du hast ja gerade eben schon gesagt, Eddie Van Halen 2020 leider verstorben, aber schon zu Lebzeiten ein Gitarrengott in der Musikgeschichte und er hat Tappings gespielt und was war das noch? Dive Bombs und was hat so sein Gitarrenspiel ausgezeichnet?
Ja, also das Zweihand-Tapping ist ja natürlich das, worüber die meisten immer, glaube ich, als erstes reden und nachdenken, wenn man an Van Halen denkt. Ihm wird ja auch immer nachgesagt, das erfunden zu haben, auch wenn jetzt natürlich heutzutage ganz viele Leute schon frühere Beispiele dafür gefunden haben, wo andere Gitarristen das vorher gemacht haben. Und der Eddie Van Halen hat ja in Interviews auch immer wieder betont, dass er nie behauptet hat, das erfunden zu haben, sondern immer nur andere ihm das nachgesagt haben. Aber auch sowas wie Dive Bombs, klar, das hat Jimi Hendrix auch schon irgendwie gemacht, aber so in dieser modernen Art, wie das viele heutige Gitarristen machen, würde ich auch sagen. Mhm. Ne, das ist dann, wenn man diesen Tremolo-Hebel so richtig fett runterdrückt und am besten danach noch den Ton nochmal richtig aufschreien lässt.
Okay,
auch da ist Van Halen auf jeden Fall Vorreiter und was ich an ihm aber immer am liebsten mochte, ist, wie er diese Technik mit einem unglaublichen Melodiegespür verbindet.
Okay.
Ist jetzt kein Van Halen-Song, aber in Beat It von Michael Jackson finde ich immer sehr gut raushört, weil der hat ja alle Techniken, für die Van Halen bekannt ist in dem Solo-Part und ist dazu auch noch sehr eingängig. Das würde ich sagen, ist so ein Solo, wenn man wissen will, wenn man Van Halen auf den Punkt gebracht haben will, wirklich in einem Song, jetzt nicht so Eruption-mäßig, ne, das Instrumentalstück, das ist ja eigentlich kein Song, sondern mehr eine Technikdemonstration.
Okay.
Also eine sehr spektakuläre, aber ist ja schon so. Aber da finde ich das Beat It Solo, das bringt ziemlich genau auf den Punkt, wer Eddie Van Halen als Gitarrist ist.
Hatten wir hier im Boys of Summer Podcast auch schon mal drüber gesprochen, über das Album Thriller von Michael Jackson und dann natürlich auch über Beat It, wo Eddie Van Halen dann als Gitarrist engagiert wurde. eigentlich sehr zum Unmut seiner Bandkollegen, kann das sein? Die hatten, glaube ich, die waren davon nicht so angetan.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein bisschen Stress mit der Plattenfirma gab, weil Van Halen ja bei einem anderen Label waren und das hat dann auch verhindert, dass Eddie in dem Musikvideo auftaucht, weil die Plattenfirma gesagt hat, nee, Alter, das... So weit darf es jetzt nicht noch kommen.
Ja, vielleicht ganz gut. Da geht es natürlich, ne, Beat It, um rivalisierende Gangs. Und wenn da Eddie Van Halen quasi zwischen die Fronten gekommen wäre, wer weiß. Wenn wir uns jetzt mit dem Album beschäftigen, Van Halen sind ja eigentlich eine Rockband gewesen und es beginnt aber eigentlich wie so ein Synth-Pop-Album oder vielleicht so, ja, was weiß ich, Progressive Rock mit Synthesizer-Klang. Ja.
Könnte auch ein Journey-Album sein, wenn man erstmal nur das Intro hört. Ja, oder finde ich schon.
Ja, auf jeden
Fall. Oder Asia oder so.
Genau, es sind irgendwie so, ja, Synthesizer-Sounds, die irgendwie so aus den 70er Jahren quasi importiert wurden. Und ja. Das mündet dann in die Hit-Single Jump, die wahrscheinlich jeder kennt und jeder liebt. Wie ist es mit dem Song und dir?
Also ich sag's mal ganz gerade heraus, ich finde Jump ganz gruselig schlimm. Also für mich der einzige Song auf dem Album, der gar nicht geht. Also ich finde ihn ganz furchtbar. Okay. Wenn ich dieses Keyboard Synth-Intro schon höre, da läuft's mir schon kalt den Rücken runter. Das ist so auf Pop und Disco-Tauglichkeit getrimmt. Ich weiß nicht. Also mein Einstieg in Van Halen waren ja dann doch eher die ersten 3-4 Alben, die dann noch ein bisschen roher sind. Und dann irgendwie Jump fand ich schon immer nervig. Also schon als ich den das erste Mal gehört habe, konnte ich da irgendwie nichts mit anfangen. Wobei das Gitarrensolo ist schon ganz cool.
Ja, ne?
Aber das ist eigentlich in jedem Van Halen-Song so. Also okay. Gute Soli hat man da eigentlich immer.
Ja, nee, ich wollte schon aber sagen, mit dem Song, irgendwie das Solo, das Gitarrensolo, was dann ja so plötzlich auftaucht zwischen diesen ganzen sahnigen Synthesizern.
Ja, ja, das ist ja dann auch das Ding. Das wirkt in dem Song ja auch schon fast wie ein Fremdkörper so, weil ansonsten die Gitarre da ja fast gar keine Rolle spielt. Mhm.
Das Keyboard-Riff oder Synthesizer-Riff ist auch auf dem Mist von Eddie Van Halen selbst gewachsen. Also das heißt, irgendwie hatte er dann Lust, Synthesizer zu spielen und das auch wirklich virtuos, aber du magst es trotzdem nicht.
Nee.
Er hat sich wohl die Inspiration von Hall & Oates und deren Song Kiss on My List geholt. Wir werden auf jeden Fall hier im Podcast beziehungsweise in unserer Playlist dann alle Songs auch verlinken. Was ganz neu ist, wir haben jetzt auch auf YouTube eine Playlist, beziehungsweise zu jeder Folge eine Playlist. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch da reingucken. Da werden wir nämlich dann auch die Videos, wenn es welche gibt, verlinken. Und da wird dann auch Hall & Oates Kiss on My List auftauchen, neben Jump. Mal sehen, also ich habe da mal reingehört, ich kannte den Song auch, aber ich konnte jetzt nicht irgendwie diese Ähnlichkeit so direkt nachvollziehen. Naja, auf jeden Fall hat Eddie Van Halen sich da wohl inspirieren lassen. Na gut.
Hm.
Dann noch ganz spannend, wer hat eigentlich alles Jump gecovert? Und da muss ich dann immer an meinen Kollegen Alex denken. Das war nicht nur Jive Bunny, Mambo Court, Billy Idol, Jazz Kantine, sondern auch der Crazy Frog. Also das wäre dann wahrscheinlich so für dich so
die unheiligste Allianz aller Zeiten.
Da wächst zusammen, was zusammen gehört oder so.
Aber auf die schlimmste Art, die möglich ist, ja.
Okay.
Also wenn dein Song einen Crazy Frog Remix bekommen hat, dann ist es vorbei. Dann ist das das Ende.
Okay, dann lass uns...
Das Ende des guten Geschmacks auf jeden Fall.
Dann lass uns schnell mal der Reihe nach weitergehen. Wir gehen einfach mal die Songs auf 1984 durch. Also das heißt, beginnt mit Jump, beziehungsweise dem Intro und Jump. Und dann kommt Panama.
Ja, und das ist dann wiederum einer der besten Van Halen-Songs aller Zeiten.
Okay.
Der ist so geil. Also da hat sich ja Van Halen, also der gute Eddie... ACDCs sehr straighte Hardrock-Art zum Vorbild genommen, aber natürlich dann so übersetzt in seine Art, sowas zu interpretieren. Und das ist ein super Song. Ey, der fängt ja schon an mit einem wahnsinnig geilen Gitarrenriff. So dieses Intro-Riff. Super geil. Der Übergang dann in die erste Strophe ist auch super, vor allem wenn er dann diese sehr hohen Flageolet-Töne macht, bevor es dann in das eigentliche Main-Riff geht.
Was sind denn Flageolet-Töne?
Ja, das sind diese ganz hohen Obertöne. Ich weiß jetzt nicht, die er kurz vor dem Strophenriff dann macht. Ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall. Und danach geht's ja dann nur weiter. Also die Strophe, die ist dann so sehr schön zurückgelehnt, bevor es danach in diesen wirklichen Power-Refrain geht.
Panama.
Der auch super easy, ja, super easy mitzusingen ist. So, ne? Man muss sich ja nichts merken, außer den Songtitel. Wenn der Moderator im Radio ansagt, welcher Song kommt, kannst du den Refrain schon mitsingen. Also perfekt.
Okay, okay.
Also, ja. Ne, so super simpel. Also ist ja bei Jump, ehrlich gesagt, also fast genauso, ne? Dieses,
ja, natürlich, klar.
Dieses Hit-Schema verfolgen die ja dann doch öfter mal. Aber ich meine, es funktioniert halt, ne? Man kann Panama super mitgrölen, der ist total eingängig, hat auch ein hammerstarkes Gitarrensolo. Also das ist wirklich ein ganz fantastischer Song, finde ich, von vorne bis hinten, der auch sehr von dieser glasklaren Produktion profitiert,
okay,
die 1984 hat. Also das ist ja schon ein hart glatt gebügeltes Album, was den Sound angeht.
Okay.
Aber dafür hört man halt auch jedes Detail wirklich perfekt raus. Also das muss man ja echt sagen. Und es klingt halt nicht so, obwohl es sehr glatt produziert ist, nicht so überproduziert wie jetzt zum Beispiel Hysteria von Def Leppard.
Mhm.
Nichts gegen das Album, auch super Sound, ne? Aber da ist ja wirklich, das ist ja quasi opernartiger Bombast fast schon, was der da um die Ohren gehauen wird, mit tausenden Spuren gleichzeitig, so eine völlige Eskalation, was die Arrangements angeht, da verglichen damit ist 1984 ja dann doch immer noch sehr basisch produziert, so mit relativ wenigen Instrumenten und nicht so vielen Layern, die da übereinander gelegt werden.
Ja, bei Def Leppard wahrscheinlich auch durch den Umstand dann so ein bisschen bedingt, dass sie ja eh ein elektrisches Schlagzeug dann verwenden mussten,
ja,
und dann sind sie all in gegangen und müssen wir auch irgendwie mal drüber sprechen in einer anderen Folge.
Ja, sehr gerne.
Ganz witzig ist bei Panama, da gibt es eine ganz witzige Geschichte, wie es zu dem Text kam. Und der Text handelt nicht von dem Land übrigens, sondern von einem Autor. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte, die so geht. In einem Interview wurde Frontmann David Lee Roth vorgeworfen, er schreibe ja nur über Sex, Drogen und schnelle Autos. Und da wurde ihm klar, dass er noch nie ein Lied über ein Auto geschrieben hat. Also dann hat er da endlich mal einen Text geschrieben und das war dann Panama.
Tja, also, so kann man sich dann Kritik auch zu eigen machen.
Ja, genau. Stimmt doch gar nicht. Ja, da muss ich aber der Kritik dann irgendwie gerecht werden. Ja. Ich habe den Song übrigens, also ich habe das Original von dem Album von Van Halen habe ich jetzt erst vor kurzem gehört und das den Song kenne ich aber schon recht lange und zwar habe ich den kennengelernt von Pat Boone, ein sehr bekannter amerikanischer Sänger, aber eher so im konservativ-christlichen Milieu, also er ist wirklich schon sehr, sehr bekannt, in den 60er Jahre und folgende und 1996 hatte er dann irgendwie die Idee, ich cover jetzt mal ein ganzes Album lang irgendwelche Metal-Songs im Big Band Orchester Sound und das Album hieß dann No More Mr. Nice Guy in a Metal Mood. Hm. Er erschien dann irgendwie auf dem Albumcover dann auch irgendwie in so einer Lederweste und dann wurde er irgendwie von seiner christlichen Gemeinde kurzfristig irgendwie ausgestoßen, so mehr oder minder und ja, das ändert so ein bisschen an Heino mit Rammstein.
Wollte ich gerade sagen, ja. Ich habe es mich kaum getraut, das zu sagen, aber das erinnert mich so an dieses mit freundlichen Grüßen Album,
ja,
was
ja.
Heino da irgendwann mal vor 5, 6 Jahren oder so gemacht hat.
Ist noch länger, ne? Mindestens
10 Jahre, glaube ich.
12,
ja, ja, der ist ja dann 2013 dann sogar in Wacken stand er auf der Bühne.
Ja. Auf jeden Fall wirklich großartiges Album. Ich glaube, das findet man gar nicht so häufig, weil so gut hat sich's dann doch nicht verkauft. Aber ich bin da irgendwann mal dran gekommen. Deswegen, also Panama kenne ich dann eher in so einem Big Band Sound. Macht sich auch ganz gut eigentlich. Was dann ja für den Song spricht eigentlich.
Ja, ich glaube, das ist einer dieser Songs, den man in fast jedes Genre transferieren könnte.
Okay.
Würde ich jetzt einfach behaupten, ohne Beweise dafür zu haben.
Okay. Dann geht's weiter mit Top Jimmy. Was ist das für ein Song?
Auf jeden Fall ein Song mit einem ziemlich coolen Intro.
Mhm.
Das ist bei mir irgendwie am meisten hängen geblieben. Das kommt ja, glaube ich, innerhalb des Songs dann auch noch ein paar Mal wieder so. Ansonsten
ist ein Song
so viele,
für die Platte im Grunde genommen. Also jetzt kein Single-Song oder.
Nee. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Intro, auch mit so einer leichten, fast schon Slide-artigen Gitarre, die da unter diesen sehr hohen Obertönen Led Zeppelin-mäßig vor sich hinrockt. Um mal noch ein paar Querverweise zu ziehen. Ne? Also könnte ja auch In My Time of Dying oder sowas in die Richtung fast schon sein.
Mhm.
Nur halt in dem Kontext, in dem es dann passiert, klingt es natürlich total anders. Und das ist ja eigentlich auch so die Kunst des guten Songwritings. Man nimmt die Sachen, die einen beeinflusst haben, und baut die dann aber so in so einen neuen Kontext ein, dass das dann halt wieder was Eigenes ergibt. Und finde ich, ist Top Jimmy auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie Van Halen das machen.
Okay. Dann kommt ein weiterer Song, Drop Dead Legs. Stampfender Rhythmus, harte Gitarren, harmonischer Refrain. Und da muss ich teilweise so ein bisschen an die Beatles denken.
Wäre ich selber nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du sagst, so von den...
Ganz leicht vielleicht, ja.
Ja, von den Harmonieverläufen her könnte das schon sein, das stimmt. Ist vielleicht einer dieser Songs, wo man sich denkt, boah, wenn die Beatles schon gewusst hätten, was Heavy Metal ist, dann hätten die wahrscheinlich so geklungen.
Und wenn jetzt George Harrison so ein Gitarrensolo rausgehauen hätte, das wäre so ein bisschen Zurück in die Zukunft, wo plötzlich in den 50er Jahren Marty McFly da irgendwie so ein
so ein Van Halen Solo über Johnny B. Goode spielt, war doch, glaube ich, ne, der Song.
Ja, genau. Aber das ist ja auch, also das Gitarrensolo, das ist ja, es klingt erstmal spontan, aber wenn du dir dann vor Augen hältst, wie schnell das gespielt ist, also das kann doch unmöglich irgendwie so spontan gewesen sein.
Ich weiß nicht, also über das Beat It Solo sagt man ja auch, dass Van Halen ins Studio gekommen sei, einfach nur ein paar Aufwärmübungen gespielt hat, dann war aber der Recording-Button schon gedrückt und als er eigentlich richtig loslegen wollte, hat der Produzent gesagt, jo, wir haben schon alles, du kannst wieder gehen. Okay. Und dann wurde das daraus halt zusammengeschnitten. Ist die Legende, ob das so stimmt? Nee, keine Ahnung.
Wahnsinn.
Aber die Legende will es so, dass das eigentlich nur irgendwelche Aufwärmübungen waren, wo dann da schon gesagt wurde, nee, wir brauchen gar nicht mehr.
Okay.
Aber diese Spontaneität ist ja auch was ein Spiel so auszeichnet. Oder diese gefühlte, ne? Natürlich ist das alles nicht. Der hat sich ja wirklich schon Gedanken bei seinen Soli gemacht. Das merkt man ja absolut, weil die auch immer sehr klar strukturiert sind und nicht so reines Durchgeschredde. Das kann nicht spontan sein, aber es klingt halt immer so locker flockig aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja.
Ich meine, bei anderen Shreddern, da hört man halt schon, dass das auch anstrengend ist, in dem Tempo zu spielen, aber bei ihm klingt halt alles immer so leichtfüßig, egal wie kompliziert manches vielleicht eigentlich ist.
Ja. Also das heißt, locker flockig oder durchdacht, was du ja sagst, das kommt wahrscheinlich daher, dass er nicht sehr viele Sachen wiederholt, ne? Also er spielt ja nicht irgendwie so, so minutenlang, sondern da passiert ja wirklich jede Sekunde irgendwas.
Ja, das stimmt. Und auch immer sehr viele verschiedene Techniken, die er in seine Soli einbaut und Spielweisen.
Jetzt kommen wir zu einem Song, der wirklich nochmal sehr, sehr speziell ist oder spektakulär eigentlich anfängt, und zwar ist das Hot for Teacher.
Ja.
Was ist das denn bitte für ein Intro? Also erstmal kommt da Schlagzeug, aber was ist das? Was hört man da? Das ist ja Wahnsinn.
Ich habe den Beat ehrlich gesagt auch nie so ganz kapiert, den er da spielt, aber ich bin ja jetzt auch kein Schlagzeuger.
Ja.
So in Grundzügen verstehe ich schon, was Drummer machen, aber bei dem Beat sitze ich auch immer noch davor und denke mir nur so, okay, heilige Scheiße, was macht er da? Also es klingt halt einfach, also wahrscheinlich ist es gar nicht so wild, wenn man weiß, was man tut, aber es klingt halt einfach total einzigartig.
Ja, angeblich sind es vier Bassdrums gleichzeitig, die dann am Ende spielen und keine Ahnung, was sich Alex Van Halen da hat einfallen lassen.
Obendrauf gibt es dann auf jeden Fall direkt noch ein krasses Tapping-Lick.
Ja.
An dem man sich auch gerne mal als Gitarrist die Zähne ausbeißt, vor allem wenn man nicht ganz so lange Finger hat, weil man das schon ordentlich auf dem Griffbrett schon ordentlich stretchen muss, um das vernünftig zu spielen. Das ist wirklich nicht einfach.
Krass. Auf jeden Fall war Hot for Teacher auch eine Single-Auskopplung und
zu Recht.
Ist auch ein geiler Song.
Absolut, und zwar von vorne bis hinten. Also über das Wahnsinns-Intro hatten wir ja gerade schon gesprochen. Danach dann kommt ja auch ein richtiges Power-Riff, das dann in den Strophen in so einer coolen, gezupften Variante quasi wiederholt wird, aber halt so anders gespielt, dass es sich eigentlich fast anfühlt wie ein neuer Part, obwohl es ja dasselbe Riff ist, so. Und der Refrain, der knallt halt dann richtig rein. Also das ist ja wirklich völlig, also so nach vorne gehen Van Halen, aber vor allem auf dem Album, glaube ich, an keiner anderen Stelle.
Okay.
Wie in dem Refrain von Hot for Teacher. Der ist so nach vorne, also ist ja auch schon ein echt flotter Song. Refrain bleibt auch super gut hängen. Das Video ist übrigens, wenn wir mal kurz von der Musik weggehen, auch total witzig. Habe ich mir jetzt gestern erst nochmal angeguckt. So total witziger Clip. Richtig super.
Ja.
Und dazu kommt dann noch ein obergeiles Gitarrensolo, bei dem ich vor allem cool finde, wie Van Halen nach so dem ein oder anderen spektakulären Tapping League dann diesen, ja, dieses rhythmische Spiel von dem Main Riff dann auch in sein Solo so ein bisschen mit einbaut. Also er greift wirklich den Song richtig, ne? Manche Gitarristen dudeln ja einfach, was ihnen so einfällt, aber bei ihm merkt man wirklich, oh, er greift das, was musikalisch in dem Song passiert, in seinem Solo, vor allem hier, aber auch generell, dann auf und verknüpft das halt wirklich miteinander. Das Solo ist nicht einfach nur irgendwas, was über dem Song liegt, ja, sondern ist fest an den Song gekoppelt. So, dieses Solo könntest du in der Form, glaube ich, nicht einfach über irgendeinen anderen Song spielen. Aber manchmal, also manchmal gibt es ja Soli, da geht das, ne? Kann man sich auch auf YouTube mal so ganz witzige Videos raussuchen, wo dann Solo von Song X über Song Y gespielt wird und umgekehrt so. Das klappt bei vielen Sachen erschreckend gut. Aber Hot for Teacher hat ein Solo, das wirklich so auf den Song komponiert ist und umgekehrt auch das, was die Band dann also unter dem Solo spielt, das ist alles so perfekt aufeinander abgestimmt, das könntest du jetzt nicht einfach rausnehmen und auf einen anderen Song packen, weil es halt, das gehört genau dahin und das ist perfekt auskomponiert für genau diesen Song und für nichts anderes und das finde ich ganz fantastisch.
Okay, also das heißt, wenn ihr euch den Song anhören möchtet und wenn ihr da euer Augenmerk besonders auf das Solo mal legen möchtet, also ihr findet, wie gesagt, alle Songs bei uns in der Spotify-Playlist und natürlich das Video, du hast es schon angesprochen, bei uns auch in der YouTube-Playlist und da sind Van Halen natürlich auch all in gegangen, also der Text ist natürlich auch all in, also David Lee Roth hat da irgendwie, also Hot for Teacher, er ist heiß auf den Lehrer, hier ist es eine Lehrerin natürlich, ja, auf jeden Fall wirklich, wie du sagst, irgendwie runder Song und der härteste von 1984?
Ja, würde ich auch sagen. Okay. Schon, also allein schon, weil der so super schnell nach vorne geht im Vergleich zu allem anderen.
Und wenn man sich natürlich so einen schlüpfrigen, ja, ganz so schlüpfrig ist er nicht, ne? Außer dass er halt sagt,
ja, nach heutigen Maßstäben halt nicht mehr, ja, ne?
Aber er ist einfach heiß auf die Lehrerin und wenn man das dann irgendwie im Refrain mitgrölen kann, dann ist ja alles irgendwie wunderbar. Dann haben wir noch drei Songs, die übrig bleiben. I'll Wait.
Ja, das war wieder einer von den Synthie-lastigeren Songs.
Eigentlich einer von den zweien, weil der Rest ist ja ohne Synthesizer weitgehend.
Ja, ne? Stimmt.
Auch wieder eine Single-Auskopplung, zweite Single-Auskopplung. Vielleicht hatte man da spekuliert, okay, jetzt wo Jump so ein Riesenerfolg war und da Synthesizer zu hören waren, dann müssen wir jetzt irgendwie den anderen Synthesizer-Song auch nehmen als Single-Auskopplung, um die Leute nicht so vor den Kopf zu stoßen. Der Song, der hat auch irgendwie so eine fett flapsige Bassline, also ich möchte jetzt nicht sagen so eine furzige oder so eine, also es klingt so ein bisschen irgendwie, ist schon ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Also wenn man einen Synthesizer nicht mag, dann wird man den Song, glaube ich, deswegen auch nicht mögen.
Ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auch tatsächlich der einzige Song auf dem Album, wo auch ein Synthesizer-Bass zum Einsatz kommt.
Ja, genau.
Also in Jump zum Beispiel spielt ja Michael Anthony trotzdem seine ganz normale Bassgitarre, aber in I'll Wait kommt dann sogar der Bass vom Synth.
Ja, ob er das selbst gespielt hat, weiß man nicht jetzt, aber ja,
laut den Credits, die ich hier gerade noch mal kurz rausgesucht habe, tatsächlich ja.
Spricht das nicht gegen die, was weiß ich, Bassisten-Ehre, dass man dann auf gar keinen Fall irgendwie einen Synthesizer...
Also ich sag mal, wir hatten das Album ja heute schon mal kurz angesprochen, aber auf Hysteria von Def Leppard ist der Bass, glaube ich, komplett programmiert. Da hat der gar nichts eingespielt. Okay. Also müsste ich jetzt noch mal validieren, dass es wirklich so ist, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Ja. Dass da der Bass halt wirklich komplett programmiert ist.
I'll Wait. Der Song sorgte dann aber auch für einige Kontroversen innerhalb der Band, weil nämlich David Lee Roth und Ted Templeman, der Produzent der Band, der bislang alle Alben produziert hatte und Van Halen eigentlich auch ja irgendwie groß gemacht hat, die wollten den Song eigentlich gar nicht aufnehmen. Und dann gab es so ein paar Kontroversen innerhalb der Band. Wie ist es eigentlich mit Van Halen dann weitergegangen? Also wir haben ja, wie gesagt, diese vier Musiker und 1985 sah dann irgendwie die Van Halen-Welt irgendwie schon ja nicht mehr ganz so Van Halen aus.
1984 ist ja, ich musste nämlich auch gerade dran denken, als du dann auch den Produzenten nochmal erwähnt hast, es ist ja das letzte Album der Band, das in dieser Konstellation tatsächlich entstanden ist.
Ja, na, also mit Produzent Ted Templeman, der wurde dann irgendwie, was haben die dann gemacht? Selbst produziert wahrscheinlich.
Ich habe gerade kurz geguckt, die Platte danach, da sind Van Halen selbst als Co-Produzenten tatsächlich auch gecredited, zusammen mit Don Landy und Mick Jones.
Mhm.
Aber viel wichtiger ist ja natürlich, dass auf dem Nachfolgeralbum 5150 gar nicht mehr David Lee Roth dann singt, sondern Sammy Hagar.
Tja. Soll ich die Frage schon mal vorwegstellen? Sammy Hagar als Sänger, konnte der David Lee Roth ersetzen?
Also als Sänger würde ich sagen, ja. Also heutzutage, finde ich, singt Sammy Hagar, der hat sich, sagen wir mal, besser gehalten als David Lee Roth, okay, was die Stimme angeht, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber auch so finde ich, ist er als Sänger wirklich, wirklich sehr, sehr gut. So als Entertainer und Stage-Actor ist natürlich David Lee Roth unersetzbar, ne? Da braucht man jetzt gar nicht drüber sprechen. Diese Riesenpersona, die der mitbringt, die hat Sammy Hagar in der Form dann natürlich nicht.
Ja.
Aber genau diese Riesenpersona ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es dann sehr, 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 sehr lange bis 2012 gedauert hat, bis Van Halen nochmal ein Album mit David Lee Roth aufgenommen haben.
Okay, ja. Also ich kann mich auch...
Auf dem dann aber Michael Anthony nicht mehr zu hören war, weswegen dann 1984 trotzdem das letzte Album in der ursprünglichen Besetzung ist.
Also ich kann mich daran erinnern, David Lee Roth, der hat dann ja auch eine ziemlich erfolgreiche Solo-Karriere gestartet. Ja,
mit Steve Vai als Gitarrist.
Wahnsinn, ne? Also konnte da wirklich aus dem Vollen schöpfen und ich kann mich daran erinnern, dass er irgendwie als, eben nicht nur als Sänger, sondern halt als Entertainer, auch in diesen Videos, die dann zu sehen waren, dass er da einfach, also der hat schon Eindruck auf mich gemacht, auf jeden Fall. Also er war halt wirklich jemand, der sich, ja, nicht zu ernst genommen hat.
Nee, und also da muss ich kurz jetzt noch eine Sidequest hier quasi, aber Yankee Rose ist A, ein geiler Song von David Lee Roths Solo-Debüt und auch da ist das Video völlig aberwitzig. Also es lohnt sich auch da auf jeden Fall, sich den Clip zu dem Song mal...
Was ist da zu sehen?
...reinzuziehen.
Yankee Rock?
Ja, eine ziemlich abgedrehte Performance ist da zu sehen. Alles sehr grell und so groß wie das Ego von David Lee Roth auch inszeniert.
Okay, also das heißt, wir haben jetzt hier natürlich auf dem Album das Video zu Jump, wo David, also es ist ja wirklich nur so ein Performance-Video, wo die Band halt auf der Bühne steht und sich ziemlich viel bewegt und David Lee Roth natürlich da seine Sprünge vollführt und in so einer Art Spagat dann irgendwie auf den Bühnenbrettern landet. Also das konnte er, also ich denke mal nicht, dass es heute noch geht mit irgendwann spürt man, glaube ich, auch seine Knochen. Nicht. Und
ich denke auch.
Bei Hot for Teacher, bei dem Video, da gibt es ja auch irgendwie, also es ist sehr mehrschichtig, das Video, und da gibt es dann halt auch irgendwie so eine Bühnenperformance so im Stile von, was weiß ich, Fred Astaire im Grunde genommen von der ganzen Band. Ja. Und da ist David Lee Roth einfach der Vortänzer sozusagen. Also super Frontmann. Und Sammy Hagar, sagst du, als Sänger geil, als Entertainer anders.
Ja. Also er ist
aber er ist auch Gitarrist, Sammy Hagar.
Ja, das stimmt. Sammy Hagar ist auch Gitarrist und auch gar kein schlechter. Genau. Also auch das kann er ziemlich gut.
Ja, so ging es weiter mit Van Halen. Aber wir sind ja noch im Jahr 1984 und da sah alles total rosig aus. Es sind nämlich noch zwei Songs auf dem Album, die ziemlich speziell sind eigentlich. Also,
würde ich auch sagen. Wir haben ja einmal Girl Gone Bad.
Ja.
Mit einem fast schon psychedelischen Zwischenteil, der bei mir leichte Led Zeppelin-Assoziationen hervorruft.
Okay, interessant. Ja.
So mit seinem vorsichtigen Gesang, ne, und diesen etwas, alles so ganz zurückgehalten. Man hört die Drums eigentlich nur noch auf der Hi-Hat, so ein bisschen verträumte Gitarren und so. Quasi wieder etwas weniger psychedelische kleine Bruder von dem Whole Lotta Love-Zwischenteil.
Spannend, weil bei Girl Gone Bad, da habe ich dann, also bis David Lee Roth singt, klingt es für mich eigentlich wie Rush, also wirklich progressive und also es könnte wirklich so Rush 1978 sein eigentlich und dann wird der Song ja doch noch ein bisschen anders, also aber spannende Sache, dass sie wirklich dann auch so vielseitig agieren, ja, und dann nicht nur irgendwelche Songs, die so im ich sag jetzt mal, 3,5 Minuten Hitformat irgendwie produziert sind, sondern halt jetzt, ja, ne, so progressiv im Grunde genommen, das ist ja doch deutlich anders. Du hast aber gerade eben schon Led Zeppelin genannt, und der letzte Song auf dem Album, da würde ich sagen, das klingt wie Led Zeppelin. House of Pain, was ist das denn für ein Song?
Auf jeden Fall ein etwas, im Kontext des Albums jetzt, etwas düstererer Song, würde ich sagen. Die generelle Atmosphäre auf 1984 ist ja schon eher fröhlich nach vorne, ja, und so. Und ich finde House of Pain, dem Titel entsprechend, setzt da am Ende nochmal so einen schönen Kontrastpunkt. Also das finde ich auch so aus einer dramaturgischen Perspektive ganz cool, weil man dann wirklich am Ende nochmal richtig aufhorcht, bevor die Platte vorbei ist, weil man sich plötzlich denkt, okay, was ist denn jetzt los?
Was würdest du sagen? Also wir haben jetzt ja sehr unterschiedliche Songs. Ist 1984 dann ein Album, das man sich unbedingt ganz anhören sollte? Ist es so irgendwie, also es gibt ja so Alben, wo nur Hits drauf sind. Es gibt Alben, wo, ja, halt so 3 Hits irgendwie so rausstechen. Und dann gibt es Alben, ja, wo eigentlich keine so richtigen Hits drauf sind, die man sich so am Stück anhören muss. Und was wäre das jetzt?
Also es ist natürlich schon ein Album mit offensichtlichen Hits. Das, ja, kann man nicht wegdiskutieren. Die kann man natürlich auch losgelöst von dem Album alle super weghören. Aber gerade jetzt, als ich mir die Platte noch mal intensiver in der Vorbereitung für heute angehört habe, dachte ich doch wieder so, nee, das ist schon auch ein sehr stimmiges Album, bei dem man richtig merkt, dass die nicht nur in Hit-Singles gedacht haben, sondern sich auch wirklich für das Album selber eine schlüssige Dramaturgie überlegt haben. So, ne, auf so einen Knaller, so einen schnellen Knaller wie Hot for Teacher folgt dann eben so ein etwas für Van Halen-Verhältnisse experimentelleres Stück wie I'll Wait. Zum Abschluss gibt's mit House of Pain nochmal was, was stilistisch wirklich ganz anders ist als der Rest der Platte. Nach dem Synthie-lastigen Einstieg mit Jump folgt so ein richtiger Riff-Rocker mit Panama. Also da merkt man schon, dass die sich wirklich eine Spannungskurve überlegt haben. Mhm. Und nicht einfach nur wahllos irgendwelche Songs aneinandergereiht haben.
Das heißt aber,
also lohnt sich auf jeden Fall, das zu entdecken.
Ja, aber das heißt natürlich für dich, du hast ja schon gesagt, für dich fängt das Album am liebsten erst nach Jump an.
Ja, das ist vielleicht das Einzige, was ich persönlich, ich würde dann nach dem Intro direkt zu Panama springen,
okay,
und dann ist auch okay.
Achso, das mich. Intro nimmst du dann aber noch mit, okay.
Ja, ja, nee, das Intro ist ja cool, das, okay, Intro ist schon cool.
Dann die nächste Frage, bester Song auf 1984?
Boah, ich hab gestern noch so darüber nachgedacht, was denn so der beste Song auf dem Album ist, und dachte, ja, auf jeden Fall Hot for Teacher. Mhm. Aber eigentlich würde ich da Panama Unrecht mittun.
Okay.
Also ich glaube, zwischen den beiden könnte ich mich nicht entscheiden. Und ja, es ist jetzt so ein bisschen die langweilige Antwort, weil es halt 2 von den 3 Mega-Hits sind. Aber in diesen beiden Fällen würde ich halt auch sagen, dass das 2 Hitsongs geworden sind. Liegt halt einfach daran, dass die Songs auch super geil sind.
Ja. Bestes Gitarrensolo auf dem Album. Du als
Hot for Teacher.
Hot for Teacher.
Okay. Habe ich ja vorhin schon sehr ausgiebig, okay, drüber gesprochen, wie super ich das finde. Das auf jeden Fall.
Tja, bester Sänger von Van Halen, du hast schon gesagt. Na, du hast es nicht gesagt eigentlich. David Lee Roth, Sammy Hagar oder Gary Cherone, der auch mal kurzzeitig Sänger war.
Ja, gut, den kann man, glaube ich, wirklich, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, den kann man, glaube ich, vergessen, wenn es um die Frage geht, wer der beste Van Halen-Sänger ist.
Welcher ist denn dein Liebling?
Ja, also ich glaube David Lee Roth, weil halt auch die prägenden Songs von Van Halen halt alle mit David Lee Roth am Mikro entstanden sind. Ne? Das kann ich zumindest dann nicht so wirklich davon trennen. Auch wenn ich, wie gesagt, rein gesanglich finde, heutzutage ist Sammy Hagar derjenige, wo man merkt, dass der wirklich auf sich geachtet und seine Stimme im Training gehalten hat und so. Der ist heute, ne, wenn wir sagen, ja, Sammy Hagar gegen David Lee Roth heute, klar, dann auf jeden Fall Sammy Hagar, gar keine Frage. Der ist ein echter Profi, der immer noch auf dem Top-Niveau singt, während David Lee Roth halt bei so den letzten Live-Aufnahmen, die man von Van Halen noch so finden kann, manchmal doch ganz schön abkackt. Mhm. Aber ne, wenn es jetzt um Van Halen-Platten geht, dann ist die David Lee Roth-Ära natürlich das einzig Wahre, wenn es hart auf hart kommt.
Okay, und dann zum abschließenden Abschluss. Das beste Van Halen-Album ist für dich?
Boah, da wüsste ich, also wahrscheinlich das erste.
Okay.
Auch eine nicht so spannende Antwort, ne? Aber
müssen wir auch leider rausschneiden, weil es geht ja hier um 1984, ist ja ganz klar.
wahrscheinlich würde ich dann doch das erste Van Halen-Album nehmen, weil da ist halt schon alles drauf, was diese Band so besonders macht. Aber halt noch so richtig roh und, also für Van Halen-Verhältnisse schon sehr roh noch und ungestüm und einfach richtig nach vorne. Und ja, da sind halt auch nicht nur zwei oder drei, sondern da würde ich sagen, da sind eigentlich fast nur Hits drauf.
Okay, ja.
Also allein, wenn ich jetzt nochmal gucke, die A-Seite von Van Halen 1 ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, Running with the Devil, Eruption, das Kings Cover, You Really Got Me, Ain't Talking About Love, I'm the One, so das ist ja wirklich nur voll nach vorne.
Also du bist...
Also ja, doch. Ich glaub, das ist mein Lieblings-Van Halen-Album.
Okay.
Nicht die innovativste Antwort, aber manchmal kann man da ja halt nichts machen.
Ja,
ne?
Nur, es ist, wie es ist. Ne? Also 1984 ist aber natürlich, und da sind sich alle Experten dieser Welt einig, das erfolgreichste Album von Van Halen.
Ja.
Mittlerweile hat das Album in den Staaten eine Diamant-Auszeichnung erhalten, also für 10 Millionen verkaufte Platten, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und in Deutschland immerhin Platin für 500.000 abgesetzte Einheiten. Damit würde ich sagen, haben wir ja 1984 und Jump und Panama und Hot for Teacher Gerechtigkeit zukommen lassen. Lieber Dominik, vielen Dank, dass du heute im Boys of Summer Podcast oder im Studio hier mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, über einen meiner Lieblingsgitarristen und eine fantastische Band zu sprechen.
Hervorragend, alles klar. Dann bis hoffentlich demnächst.
Jo.
Und mir bleibt nicht viel zu sagen, außer hört in 1984 rein und lasst euch begeistern von den Songs und von der instrumentalen Magie der Van Halen Brüder Alex und Eddie, Michael Anthony und David Lee Roth. Wie gesagt, ihr findet alle Stücke bei uns in der Spotify Playlist und jetzt ganz neu auch auf YouTube, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast einen Kanal für euch eingerichtet haben. Abonniert den, bookmarkt den, schaut euch die verlinkten Videos an. Und lasst uns eure Meinung wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem gleichen Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz altmodisch einfach eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Und auch hier gibt es eine Neuerung, die für euch vielleicht interessant ist. Wir sind jetzt auch bei RTL Plus Podcasts gelistet. Einfach Boys of Summer, der 80er Podcast, in die Suche eingeben. Da findet ihr uns. Außerdem würden wir auch bei einer kleinen monetären Zuwendung einen Jump for Joy machen. Ihr findet uns bei Patreon, wo ihr uns monatlich einen schmalen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Alles für die gute Sache. In diesem Sinne. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Thema, auch aus dem Jahr 1984. Das wird uns so schnell nicht loslassen. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.